In dem Moment, wo die amerikanische Flagge auf dem Mond war, da war die Luft raus, weil was zu beweisen war, war bewiesen. Ja? Nämlich, dass die USA überlegen sind im Jahr 2011, weil da ist dann das Space Shuttle-Programm eingestellt worden, auch nach dem zweiten großen Unfall. Und da waren die Amerikaner nicht mal mehr in der Lage, mit eigenen Raketen ihre Astronauten zur internationalen Raumstation zu bringen. Im Gegenteil, die mussten dann mit völlig veralteten Soyuz-Raketen von den Russen zur Raumstation. Und das war natürlich demütigend für die Amerikaner, die eben den Wettlauf zum Mond gewonnen hatten. Die saßen zusammen, die Kumpels, die bei PayPal gearbeitet haben. Und dann fragt ihn einer, und was machst du jetzt als nächstes? Da sagt er, ich denke, meine Aufgabe ist, die Menschheit zur multiplanetaren Spezies zu machen, den Mars zu besiedeln. Dann zieh dich mal anders an. Die Russen, die nehmen dich nicht ernst, wenn du so mit deinen Jeans und da, wie halt die Leute aussehen im Silicon Valley. Ja? Mhm. Was er gesagt, Mensch, Quatsch, verkleid mich doch jetzt nicht für die Russen da. Dann haben die Russen ihn gefragt, wofür er die Rakete kaufen wollte. Da sagt er wieder das Gleiche. Ich will die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies machen und der Mars besiedeln. Und was haben die gemacht? Die haben ihm und dem Kenschel auf die Schuhe gespuckt. Und sie haben sich umgedreht und haben nicht mehr mit denen geredet. Und dann ist der Musk zurückgeflogen und sitzt am Laptop und sagt, die Rakete braucht man nicht kaufen, die können wir auch selbst bauen. Im letzten Jahr gab es 324 Raketenstarts weltweit. Von den 324 Raketenstarts waren 165 von der Firma von dem Musk, von SpaceX.
Wir reden heute über den Weltraum, genauer gesagt über Weltraumkapitalismus. Und bei uns zu Gast ist Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Dr. Zietelmann, Sie haben ein Buch geschrieben, Weltraumkapitalismus. Ich halte es hier in den Händen und ich habe gelesen, Sie haben als Kind ein Poster der Saturn V-Rakete im Kinderzimmer hängen gehabt. Was hat Sie denn am Weltraum, an der Raumfahrt so fasziniert?
Ja, das war ursprünglich mal tatsächlich eine Science-Fiction-Serie. Da war ich 9 Jahre, das werden nur die Älteren noch kennen. Das hieß Raumpatrouille, Raumschiff Orion. Das war das erste Mal, wo ich lang wach bleiben durfte abends. So, die ging war um 7:45 dann im Fernsehen zu sehen. Da hat es so gezündet bei mir. Und dann kam natürlich später auch die Mondlandung. Und ich habe mit 11 Jahren eine Weltraumzeitung herausgegeben, die hieß Galaktische Zeitung. Es war also eine Schülerzeitung, die habe ich an meine Mitschüler und Lehrer verkauft und habe viel gelesen über Astronomie, über Raumfahrt. Und habe das da praktisch dann zum Beispiel über die Mondlandung und alles, was mit Astronomie und Raumfahrt zu tun hat, zusammengeschrieben. Also das Interesse war schon im Alter von 9, 10, 11 Jahren. Damals natürlich die Mondlandung, klar, da waren viele von elektrisiert. Ja.
Also Sie haben schon früh mit der Raumfahrt Geld verdient, indem Sie eine Schülerzeitung verkauft haben.
Na, viel Geld verdient leider nicht, aber immerhin, sagen wir mal, die Kosten dann wieder rausgeholt. Ja.
Genau. Kommen wir auf die Anfänge der Raumfahrt zu sprechen. Also das ging ja los in der Sowjetunion mit dem Sputnik und später die USA. Sie haben es ja gesagt, im Juli 1969 die Mondlandung. Und da gab es ja noch einige Missionen bis 1973 und dann hat man das praktisch eingestellt. Also man ist nicht mehr zum Mond geflogen. Ja. Warum war denn das so? Also es hat ja erfolgreich begonnen, die staatliche Raumfahrt.
Genau, ja. Also das war sehr erfolgreich, allerdings natürlich auch zum gewissen Preis. Am Höhepunkt vom Apollo-Programm waren 400.000 Leute da beschäftigt in 20.000 Firmen. In heutigen Dollar ausgedrückt 300 Milliarden Dollar. Also das war eine Mobilisierung fast wie in Kriegszeiten, kann man sagen. Das ist jetzt nichts, was man dauerhaft aufrechterhalten kann. Aber es geht auch nicht nur um die Kosten, sondern man hat danach dann versucht, oder unter dem Nixon, was macht man danach, war die Frage. Das schildere ich ausführlich in meinem Buch. Das war das Space Shuttle, was dann 30 Jahre lang das Folgeprojekt war. Und das war ein ziemlicher Reinfall. Nur mal eine Zahl, die hatten kalkuliert mit Entwicklungskosten von 5 Milliarden Dollar und pro Flug 5 bis 10 Millionen Dollar. Hinterher hat jeder Flug 1 bis 1,5 Milliarden Dollar gekostet. Ja. Und man hat sich das schön gerechnet, indem man da mit 140 Flügen pro Jahr kalkuliert hatte. Am Schluss war es in den gesamten 30 Jahren, wo es ein Space Shuttle geflogen ist, waren es nur 135 Flüge. Dann gab es noch 2 Unglücke mit 14 Toten und dann wurde das eingestellt. Also das stelle ich ausführlich dar. Wie kam es überhaupt zu der Entscheidung mit dem Space Shuttle? Warum hat das nicht funktioniert? Warum war das wirtschaftlich dann ein Desaster? war es dann, da war vieles blockiert dadurch.
Ja, genau, Stichwort Space Shuttle und Nixon. Also da gibt es ein Kapitel in Ihrem Buch, das ist das Kapitel 1 Staatsversagen. Da schreiben Sie, also so ein Zitat, dass das Space Shuttle der NASA irgendwas produzieren sollte, und zwar angesichts der bevorstehenden Wahl 1972, in dem um die Stimmen der Wähler buhlenden Bundesstaat Kalifornien. Also man hat dann irgendwie Produktionskapazitäten in einem Bundesstaat aus politischen Gründen aufgebaut. Also war das dann später auch was, was sich durch die NASA oder durch das amerikanische Programm gezogen hat?
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe sehr detailliert nachgezeichnet, die Entscheidungsfindung, warum jetzt Space Shuttle. Es hat 3 Jahre gedauert und der Nixon hat es eigentlich überhaupt nicht interessiert. Der hat gesagt, irgendwas müssen wir weitermachen mit der Raumfahrt. Es soll nicht so teuer sein wie Apollo und es soll Arbeitsplätze bringen im Swing State Kalifornien, weil da hat er die Wahlen gewonnen gehabt. Das war aber ein Swing State, wo das also unsicher war. Und da haben die analysiert, da gab es da Arbeitslosigkeit in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Und da hat er gesagt, da muss irgendwas gemacht werden. Also ich will damit sagen, rationale Entscheidungen waren das nicht. Und wie oft in der Politik ging es um ganz andere Sachen. Und die dann waren Anforderungen von unterschiedlichen Gruppen, vom Militär, von den Wissenschaftlern. Und am Schluss wollte man so, wie man das sagt, die eierlegende Wollmilchsau, also die alles erledigt, aber am Schluss keinen so richtig befriedigt hat. Also ein politischer Kompromiss. Und ja, das ist halt immer dann, wenn auch die Politik sich zu stark einmischt in etwas. Ja. Man sieht es also ganz gut, wenn man vergleicht die bemannte Raumfahrt und die unbemannte Raumfahrt, weil die unbemannte Raumfahrt war eigentlich schon eher eine Erfolgsstory in den letzten Jahrzehnten. Auch deshalb, weil sich da die Politiker kaum für interessiert haben. Und wenn sich Politiker nicht für etwas interessieren, dann ist schon die Chance, dass es besser wird. Und das war aber bei der bemannten Raumfahrt immer anders. Da hat jeder seine eigenen Vorstellungen gehabt. Ja. Und ich zeige halt auf, warum jetzt in dieser Phase auch diese Stagnation war. Ich meine, jetzt haben wir das erste Mal dann 54 Jahre nach der letzten Mondlandung eine Mondumkreisung gehabt. Und es gibt ja auch immer noch eine ganze Menge Verschwörungstheoretiker, die behaupten, die Mondlandung, die sei im TV-Studio gedreht worden, was aber Quatsch ist. Und die sagen jetzt natürlich, ja, das sieht man ja schon, wenn man vor angeblich sagen, die vor über 50 Jahren in der Lage war, auf dem Mond zu landen und heute sind wir nur in der Lage, den Mond zu umkreisen. Und das zeigt ja schon, obwohl die Technik damals viel weniger fortgeschritten war als heute, dass es gar nicht stimmen kann. Ich habe halt eine andere Antwort drauf. Ich sage, nee, der Grund war, weil man einfach die Fehlentscheidung getroffen hat, die auch die Kosten in die Höhe getrieben haben. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn Sie vergleichen die Kosten, die sogenannten Launchkosten, also das heißt, wie teuer ist es, um 1 Kilogramm in den Weltraum zu bringen, wenn ich da das Space Shuttle nehme und vergleiche es mit den Selbstkosten, die der Elon Musk heutzutage hat, dann hat er nur ungefähr noch 5% der Kosten vom Space Shuttle. Das heißt, er hat die Kosten um 95% reduziert. Und das erkläre ich halt auch in meinem Buch, warum war das so? Warum war das so unglaublich teuer damals und wie ist es dem Musk gelungen, das dann günstiger zu machen?
Ja, gehen wir mal da rein. Aber bevor wir auf die Kosten schauen, vielleicht noch mal so eine Einschätzung von Ihnen. Also ich hätte jetzt ja im Rückblick auch gedacht, also man hat so Anfang der 70er Jahre dann mehrere Mondmissionen durchgeführt, dass man dann den Schritt zum Mars wagt, was ja technisch dann auch der nächste Schritt gewesen wäre. Oder vielleicht eine Mondbasis baut. Warum hat man das denn nicht getan? Also waren es wirklich die politischen Entscheidungen oder hat man zu wenig Budget gehabt für sowas? Also was waren die Gründe, warum man da nicht in diese benannte Raumfahrt investiert hat?
Also der Hauptgrund war, ich sag mal so, die Luft war raus. Ja. Der Grund, warum man ja so viel Geld investiert hat, wie jetzt zu Kriegszeiten, war ja der Wettlauf mit der Sowjetunion. Ja. Man wollte zeigen, wer es überlegen. Und der Johnson, der Präsident, hat damals gesagt, wer in der Raumfahrt Erster ist, ist überall Erster. Und wer in der Raumfahrt Zweiter ist, ist überall Zweiter. Und das war die Wahrnehmung, wer ist hier Number One, die USA oder die Sowjetunion. Und da ging es um alles. Und das heißt, da war ein ganz starkes Motiv, da praktisch kostenegal alles, was es kostet, ja, zum Mond. Im Prinzip hätte sogar eine einmalige Mondlandung gelangt. Ja. Man hat es dann insgesamt 6-mal gemacht. Ja. Es war sogar mehr noch geplant gewesen. Die hat der Nixon dann abgesagt. Aber sagen wir, in dem Moment, wo die amerikanische Flagge auf dem Mond war, da war die Luft raus, weil was zu beweisen war, war bewiesen. Ja. Nämlich, dass die USA überlegen sind. Und um etwas zu machen, brauchst du ja immer ein Anreiz. Ja. Kein Mensch, kein Land macht was ohne Grund. Das war der Grund. Der war erreicht. Ja. Und jetzt gab es einfach keine ausreichende Gründe. Und das ist auch meine These bis heute im Prinzip, dass ohne starke Motive auch da nichts Grundlegendes geschehen wird. Und die Motive, die müssten eigentlich meiner Meinung nach im wirtschaftlichen Bereich liegen. Das hat der Werner von Braun, also der war ja der Architekt von dem Apollo-Programm, der hat das ganz gut gesagt. Der hat nach der Mondlandung gesagt, also hat man ihn gefragt, was muss man jetzt machen? Und er hat gesagt, naja, wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass das auch wirtschaftlich wird. Ja, das war aber nicht der Fall. Ja, und das hat Gründe, auf die kommen wir später vielleicht auch nochmal zu sprechen, mit denen ich mich auseinandersetze. Also das war der entscheidende Punkt. Es gab einfach keinen Grund mehr, warum man jetzt ganz viel Geld ausgeben sollte. Und es gab auch keine Meinung in der Bevölkerung, dass man jetzt unbedingt zu Mars sollte oder so. Im Gegenteil, es gab viel Kritik nach dem Motto, wir haben ja genug Probleme auf der Erde und was gibt da das ganze Geld jetzt sinnlos für die Raumfahrt aus? Und der Nixon hatte dann einen anderen Gedanken. Er wollte die NASA umbauen, praktisch zu einer Organisation, die sich gar nicht nur mit Raumfahrt befasst. Er hat sogar neuen Namen dann in Auftrag gegeben, okay, sondern dass man andere Projekte macht, zum Beispiel Krebsbekämpfung oder Meerwasserentsalzung. Ja, weil die Politiker hatten dann die Hybris, die Illusion, wenn wir das jetzt einmal so geschafft haben, jetzt mit staatlichen Maßnahmen, dann können wir alles erreichen. Das ist aber nicht der Fall. Ja, ich meine, die meisten industriepolitischen Projekte, die scheitern. Hier war mal ein Fall, wo es gelungen ist, aber da kann man nicht daraus ableiten, dass es immer geht. Und es war dann auch alles Flops, also das mit dem Krebsbekämpfung, das hat halt alles nicht funktioniert. Aber das war damals so die Illusion, wenn man jetzt politisch was entscheidet und dann genug Ressourcen reingibt, dann kann man alles machen. Aber das hat man über Jahrzehnte versucht und irgendwo, wann war man in der totalen Sackgasse? Und das war genau genommen im Jahr 2011, weil da ist dann das Space Shuttle-Programm eingestellt worden, auch nach dem zweiten großen Unfall. Und da waren die Amerikaner nicht mal mehr in der Lage, mit eigenen Raketen ihre Astronauten zur internationalen Raumstation zu bringen. Ja, und die mussten im Gegenteil, die mussten dann mit völlig veralteten Soyuz-Raketen von den Russen zur Raumstation. Die Russen, die haben natürlich dann auch diese Monopolsituation ausgenutzt. Da war jeder Flug nochmal 10, 20 Millionen Dollar teurer als der Flug davor. Und das war natürlich demütigend für die Amerikaner, die eben den Wettlauf zum Mond gewonnen hatten und jetzt praktisch per Anhalter irgendwo gnädigerweise oder für viel Geld bei den Russen mitfliegen. Und das war im Jahr 2011 also der absolute Tiefpunkt. Deswegen ist auch mein Kapitel da überschrieben, das Ende der Zukunft, weil das war das faktisch. Ja,
ja. Genau, also die Kosten waren extrem hoch und da habe ich einen Begriff bei Ihnen gelesen, die Cost-Plus-Verträge. Also das heißt, dass man Dinge nicht irgendwie dem Markt überlässt, sondern dass man sagt, okay, es gibt Kosten und ihr kriegt noch ein bisschen Gewinn, also den legen wir fest, Beamte legen den fest und dann baut ihr uns ein Space Shuttle oder irgendein Transportmittel zur ISS. Was steckt denn dahinter? Also was steckt hinter diesem Begriff Cost-Plus?
Ja, also sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Also die NASA hat selbst nie Raketen gebaut, sondern die hat das ja auch von privaten Unternehmen bauen lassen. Aber sie hat die halt genau angeleitet, bis im Detail Mikromanagement. Sie hat denen sogar reingeredet, welche Leute sie einstellen sollen oder nicht, mit welchen Zulieferern sie arbeiten sollen, wo was gebaut wird. Das ist ja auch alles politisch dann austariert. Ja. Und das System war so, diese Cost-Plus-Verträge. Das Unternehmen musste nachweisen, wie viel Kosten hat es gehabt. Und dann dürfte man so, sagen wir, 8 oder 10% draufschlagen, weil natürlich diese Politiker und Beamten Angst hatte, die Unternehmer könnten zu viel verdienen und sich die Taschen voll machen. Ja. Das Ergebnis war aber, dass tatsächlich die Kosten in die Höhe getrieben wurden, weil wenn ich als Unternehmen bei 1 Milliarde Kosten 100 Millionen Gewinn mache und bei 3 Milliarden 300 Millionen Gewinn mache, dann muss ich nur die Kosten erhöhen, um den Gewinn zu erhöhen. Und genau das haben die gemacht. Ich habe mit einem gesprochen, der Robert Zubrin, der ist heutzutage der Präsident der Mars Society, der hat damals bei einem der beiden größten Raumfahrtunternehmen gearbeitet. Und der hat mir gesagt, unser bestes Produkt war unser Overhead gewesen, weil die haben halt dann so viele Leute da beschäftigt gehabt, ja, weil je mehr Kosten, je mehr Gewinn. Das ist natürlich eine völlig absurde Logik. Mhm. Und der Musk dann, wo der dann ins Spiel kam, da kommen wir jetzt ja noch drauf, aber nur mal den Unterschied zu erklären, da ist auch so, dass die NASA auch wieder mit privaten Firmen zusammenarbeitet, aber anders. Das System, die Zusammenarbeit mit SpaceX funktioniert halt so, der Musk sagt, ich bringe euch zum Beispiel Astronauten zur ISS oder bringe euch einen Satellit in den Weltraum. Und das ist eine Dienstleistung und da bezahlt ihr die Summe X. Ja? Mhm. Er verkauft denen keine Rakete und auch keine Cost-Plus-Verträge, sondern er verkauft denen Dienstleistungen. Alles, was er spart, erhöht seinen Gewinn. Also man hat jetzt genau entgegengesetzte Incentive. Incentive früher, je höher die Kosten, umso höher der Gewinn. Incentive jetzt, je geringer die Kosten, umso höher der Gewinn. Und deswegen ist logisch, dass damals die Kosten immer in die Höhe getrieben wurden und jetzt sind die Kosten halt niedriger. Das ist oft, dass man im Leben einfach fragen muss, welchen Anreiz gibt es für was?
Ja, jetzt Elon Musk ist ja jemand, der die Raumfahrt komplett umgekrempelt hat. Also der hat mit 30 PayPal verkauft. Und da hätte man ja irgendwie sagen können, okay, ich gehe jetzt in die Südsee und mache mir ein schönes Leben oder genieße das Leben, reise da rum oder mache was anderes. Und der hat ja gesagt, also er hatte was völlig in Anführungszeichen Verrücktes gesagt. Er hat gesagt, er will, dass die Menschheit eine Gesellschaft wird, die auf mehreren Planeten wohnt. Also der nächstliegende Planet ist ja der Mars, den man besiedeln könnte. Und was hat denn Musk anders gemacht? Also was war die revolutionäre Idee von Musk mit SpaceX?
Also um mal von vorne zu beginnen mit dem Musk. Ja. Der Musk, der hat tatsächlich, so wie Sie es eben gesagt haben, die saßen zusammen, die Kumpels, die bei PayPal gearbeitet haben und dann fragt ihn einer, und was machst du jetzt als nächstes, wie man so fragt. Da sagt er, ich denke, meine Aufgabe ist, die Menschheit zur multiplanetaren Spezies zu machen und den Mars zu besiedeln. Da hat er natürlich gesagt, du bist der total Gaga jetzt. Und der Musk hat dann gegoogelt, was macht die NASA da eigentlich, aber hat nichts gefunden, gab keine konkreten Pläne. Da hat er weiter gegoogelt und ist auf die Mars Society gekommen. Der Gründer heißt Robert Zubrin, der hat mich übrigens gestern gerade eingeladen, da auf der nächsten Tagung im Oktober in der LA zu sprechen. Den habe ich kennengelernt, den Robert Zubrin, und der hat mir da viel erzählt. Man findet aber auch in der Biografie über den Musk einiges davon. Also das war dann so, dass der Zubrin damals so ein Fundraising-Dinner gemacht hat von seiner Mars Society. Das hat $500 gekostet. Der Musk, der hat mal 5.000 gegeben, um auf sich aufmerksam zu machen, weil damals kannte man den noch nicht. Und dann hat er sich mit dem Zubrin unterhalten, hat gefragt, ja, was kann ich jetzt machen, um irgendwo der Sache näher zu kommen? Also erstmal braucht man eine Rakete, natürlich. Und da hat der Zubrin ihm gesagt, also im Moment kann man da vergleichsweise günstiger als in den USA Raketen von den Russen kaufen, die verkaufen Raketen. Und da fragt ihn der Jan, wie komme ich jetzt daran? Sagt der Zubrin, ich gebe dir die Nummer von einem, der heißt Robert Cantrell, der kann dir die Connection nach Russland machen. Und dann ruft der Musk den Cantrell an und der Cantrell, der sitzt gerade in seinem Cabrio, da ruft einer an, den er gar nicht kennt und sagt, mein Name ist Elon Musk, ich bin Internetmillionär und möchte die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies machen und möchte eine Rakete in Russland kaufen. Da hat er erst mal gedacht, was ist das für ein Spinner, der mich da anruft. Hat dann aber zu Hause mal gegoogelt, gibt es so einen, der Musk heißt, und gibt es so ein Unternehmen, das PayPal heißt. Ja. Das gibt es ja alles, lange Rede, kurzer Sinn, die haben sich verabredet zusammen mit dem Zubrin und am Schluss sind die tatsächlich da nach Russland gefahren. Und der hat ihm vorher gewarnt schon, der Cantrell hat gesagt, zieh dich mal anders an, die Russen, die nehmen dich nicht ernst, wenn du so mit deinen Jeans und da, wie halt die Leute aussehen im Silicon Valley. Ja. Mhm. Der Musk hat gesagt, Mensch, Quatsch, verkleid mich doch jetzt nicht für die Russen da. Dann haben die Russen ihn gefragt, wofür er die Rakete kaufen wollte. Da sagt er wieder das Gleiche, ich will die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies machen und den Mars besiedeln. Und was haben die gemacht? Die haben ihm und dem Cantrell auf die Schuhe gespuckt. Und auf dich gespuckt, ja, und sind, hat sich umgedreht und haben nicht mehr mit denen geredet. Und dann ist der Musk zurückgeflogen und sitzt am Laptop und sagt, ah, die Rakete braucht man nicht kaufen, die können wir auch selbst bauen. Und dann haben die erstmal gesagt, Mensch, du du spinnst, so einfach ist es nicht. Und dann haben die gesehen, das geht doch. Und jetzt springen wir von damals nach heute, ja, um zu sehen, was ist jetzt passiert. Ja. Im letzten Jahr gab es 324 Raketenstarts weltweit. Mhm. Weltweit. Von den 324 Raketenstarts waren 165 von der Firma von der Musk, von SpaceX. Das heißt, wenn SpaceX ein Land wäre, wäre SpaceX Nummer 1 vor China, kommt danach mit 88. Nur mal zum Vergleich, wir Europäer haben 8 Flüge gemacht. Das heißt, der Musk hat allein als Privatunternehmer 20 Mal Flüge, mehr Flüge gemacht als wir Europäer und mehr als jedes andere Land der Welt. Und das dazwischen ist natürlich viel passiert, das erzähle ich alles in dem Buch, aber das sind die zwei Antipoden von dem Typ, der da sitzt und sagt, ich muss die Menschheit zur multitanen Spezies machen, der sich von den Russen auf die Schuhe spucken lässt, bis hin zu dem, der praktisch ja die ganze Raumfahrt beherrscht. Und dann noch eine andere Zahl vielleicht, um das zu demonstrieren. Es gibt heutzutage 15.000 aktive Satelliten im All und davon gehören allein 10.000, also 2/3 sind Starlink-Satelliten von dem Musk. Also er dominiert das absolut, ja, fast schon Monopol, kann man sagen, und hat die Kosten halt reduziert, habe ich gesagt, um 95%. Und das ist ihm unter anderem dadurch gelungen, dass er halt die Raketen wiederverwendbar gemacht hat. Ja. Er hat jetzt eine dieselbe Rakete, also Falcon 9-Rakete, inzwischen 34 Mal verwendet. Ja. Und das ist klar, dass es natürlich auf die Kosten einen unglaublichen Einfluss hat. Ich bin jetzt ja heute hier geflogen von Berlin nach Saarbrücken. Ja. Wenn ich jetzt praktisch die Maschine danach verschrottet worden wäre, ja, also die war jetzt, das war jetzt keine so eine teure Maschine, mit der ich geflogen bin, vielleicht wäre es jetzt nicht so teuer, aber nehmen wir an, es wäre eine normale Lufthansa, also so Boeing-Maschine, ja, dann würde ich mal schätzen, hätte das Ticket vielleicht 700.000 oder 800.000 Euro gekostet. Ja, klar, wenn sie jedes Mal das danach verschrotten. So wird es aber bis heute gemacht, so machen das alle staatlichen Raumfahrtunternehmen bis heute. Also auch das letzte jetzt, das SLS-System in der Artemis-2-Mission von der NASA, die da die Menschen in die Nähe vom Mond geschickt haben, das hat 4 Milliarden gekostet, der Flug, weil die Rakete danach verschrottet wurde. Ja. Mhm. Und das ist also eine der Revolutionen, die der Musk bewirkt hat.
Ja, genau. Sie haben ja ein Vorwort von Georg Kofler, also der war ja Medienunternehmer und hat ja auch mit einem Satelliten, also mit Astra ProSieben praktisch aus der Taufe gehoben in Deutschland, ja. Das erste private oder eins der ersten privaten deutschen Fernsehprogramme. Und der hat gesagt, ich würde heute in SpaceX investieren, also weil das so die Firma ist, nicht SpaceX, Entschuldigung, in Starlink, Starlink investieren, weil das die Firma ist, die ja die Kommunikationsnetzwerke auch auf der Erde beherrscht. Man sieht es ja auch zum Beispiel in der Ukraine bei diesem Konflikt, ja. Da hat ja Elon Musk die russischen Terminals abgeschaltet, was der russischen Armee dann erhebliche Probleme bereitet hat, also hat viel für den Westen getan, für unsere Freiheit. Und wenn wir jetzt noch auf einen weiteren Aspekt in Ihrem Buch zu sprechen kommen, auf das Thema Eigentumsrechte im Weltall. Das ist ja das Entscheidende, wenn ich Sie da richtig verstehe. Also, dass man irgendwie regeln muss, wer kann Land auf dem Mars erwerben, wer kann Asteroiden erwerben oder Abbaurechte an Rohstoffen. Wie könnte man das lösen? Also mir ist da noch nichts eingefallen, aber wie würden Sie es lösen?
Also ich sage jetzt erstmal, wo das Problem liegt, ja. Das Problem liegt darin, wir haben den Weltraumvertrag von 1967, der ist von allen wichtigen Raumfahrtnationen unterschrieben, auch von welchen, die nicht Raumfahrt betreiben. Und der regelt im Artikel 2, dass also der Erwerb von Himmelskörpern oder von Land auf Himmelskörpern durch Staaten untersagt ist. Also Eigentum ist unmöglich. Ob das jetzt auch für Private gilt oder nicht, das ist unter Juristen umstritten, weil da steht nichts drin im Vertrag. Wahrscheinlich, weil man sich das damals halt noch gar nicht vorstellen können, dass irgendwann mal 50 Jahre später Elon Musk kommt und sowas kann. Ja, weil das war damals eine rein staatliche Sache. Da gibt es zwei Meinungen unter den Juristen. Die einen sagen, verleiten es indirekt ab und sagen, was den Staaten verboten ist, ist Privaten erst recht verboten. Und da gibt es andere, die sagen, nee, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Und Private können da Land erwerben. Aber das Einzige, was sicher ist, ist, dass es unsicher ist. Und das ist natürlich für Investoren nicht so richtig klasse. Und ich habe jetzt gesagt, wenn man das machen will, der Musk, der hat ja ein ganz fast schon wahnsinniges Ziel, er will 1 Million Menschen auf dem Mars ansiedeln. Egal, ob es jetzt 1 Million sind oder am Schluss, wie der Robert Zyprin sagt, 50.000 oder auch nur 1.000, ja, oder auch auf dem Mond, wo auch immer das ist, das muss man ja finanzieren. Ja. Und jetzt sage ich mal, Staaten werden es nicht finanzieren können. Sie können nicht in Deutschland jetzt, also verschuldet, wie wir alle sind, sagen, wir machen jetzt noch ein Mars-Soli oder so, damit wir Mars besiedeln. Ich glaube, dann zum Beispiel steht die Revolution aus. Dann geben die Leute eher was für die Mütterrente als für ein Mars-Soli. Ja? Also staatlich wird es überhaupt nicht machbar sein. Ja? Da kann man mal Menschen zum Mars schicken, auch in da eine Fahne reinstecken, aber nicht jetzt eine Besiedlung. Also muss man es irgendwie privat finanzieren. Aber woher soll, wie soll das jetzt finanziert werden? Und da ist mein Ansatz der, ja, und wie soll dann eine Gesellschaft überhaupt, wenn sich da das entwickelt, eine kleine Kolonie überhaupt existieren ohne Privateigentum? Ich meine, auf der Erde gibt es auch kein Land, was ohne Privateigentum funktioniert. Ja? Ich meine, so ein System wie Nordkorea, das wird nicht jetzt auf einmal auf dem Mars funktionieren, wo es ja noch viel schwieriger ist, wo ein System noch viel effizienter sein muss. Also sage ich, wenn es auf der Erde Sozialismus nicht funktioniert, warum soll es auf einmal dann im Weltraum funktionieren? Das ist ein Quatsch, die Vorstellung. Also brauchen wir private Eigentum an Grund und Boden auf dem Mars, auch um es zu finanzieren. Und da ist meine Idee die, dass ich sage, wer soll das jetzt, wem soll das jetzt gehören? Da gibt es die Meinung, das soll allen gehören. Das ist etwas, was allen gehört, das gehört keinem. Das hat schon Aristoteles geschrieben über Gemeineigentum, dass das also, was allen gehört, funktioniert nicht. Ja? Und ich gehe praktisch nach der Eigentumstheorie von dem John Locke, ja, der gesagt hat, wenn man die Arbeit praktisch mit dem Boden vermengt, ja, dann gehört dem das, ja, wie das ursprünglich mal war. Und das heißt jetzt konkret auf heute übertragen, wenn es jetzt SpaceX gelingen würde, zum Beispiel Menschen zum Mars zu bringen und da eine kleine Siedlung zu machen, dann sage ich, dann soll dir nicht gleich der ganze Mars gehören, aber sagen wir eine überschaubare Fläche, die entwickeln können. Sagen wir mal, zum Beispiel maximal so groß wie Singapur. Ja? Singapur passt immerhin 200.000 Mal auf den Mars. Das heißt also, da ist noch für 199.999 andere ist da genug Platz. Ja? Und die weitere Idee ist aber von mir, wenn jetzt praktisch diese Fläche dann SpaceX gehören würde, dann sollen die den an die Börse bringen. Das gibt in Amerika dieses Vehikel REITs, heißt es, Real Estate Investment Trust, oder in Deutsch börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften. Die gibt es auch heute schon, wo sie praktisch dann als Shareholder dieses Unternehmens einen kleinen Anteil von dem Grund und Boden auch haben. Also die Idee praktisch, der Musk nimmt es in Besitz, bringt es an die Börse dann, ja, und Sie oder ich, wir können vielleicht für 100 oder 200 Dollar Anteilseigner werden und uns gehört dann ein ganz, ganz kleiner Teil von dem Land auf dem Mars. So könnte man die ganze Geschichte halt auch realistisch finanzieren. Ja. Das ist aber natürlich jetzt ein bisschen Science Fiction. Aber ich sage noch mehr, Science Fiction ist die Vorstellung, dass es jetzt nur der Staat machen könnte, weil das ist einfach unmöglich, weil das viel zu teuer ist von den Kosten her. Man muss also irgendwie sehen, wie kann man jetzt ein Geschäft machen. Und ich sage, das wird zuerst eine Immobilienstory sein, weil ich denke, dass Leute auch schon kaufen würden Grund und Boden auf dem Mars, selbst wenn es da noch niemand siedelt oder noch nicht entwickelt würde. Einfach spekulativ, ja, so wie damals im Wilden Westen. Ja. Da war es ja auch so, da hat zum Beispiel die Leute, die in den Westen gegangen sind, da hat man gesagt, du kriegst hier eine bestimmte Fläche praktisch zugesprochen, ja, damals war es vom Staat, wenn du auch was damit machst und das entwickelst. Ja. So, anders hätte das gar nicht geklappt. Und da sind dann viele halt aus dem Osten oder auch bis aus Europa gekommen, um dann zu besiedeln, die Vereinigten Staaten. Und nach einem ähnlichen Modell sage ich das jetzt nur mit dem Unterschied, dass es damals einen Staat gab, der dir die Fläche geben konnte, aber auf dem Mars, da gibt es ja kein Eigentumsrecht. Also wird es nur so sein, dass sich jemand einfach zum Eigentümer erklärt. Und das kann logischerweise nur der sein, der auch das Risiko eingeht und wirtschaftlich und technisch in der Lage ist, dahin zu kommen.
Ja. Lassen Sie uns mal in die Zukunft schauen. Also wir sind ja noch ganz weit weg von einer bemannten Mars-Mission. Also technisch ist es, glaube ich, möglich, aber jetzt geplant ist aktuell nichts. Also das nächste Ziel ist der Mond. Wann glauben Sie, ist denn realistisch mit so einer Besiedlung des Marses zu rechnen, also dass man zuerst mal eine Mission macht, dann eine Siedlung gründet und dass diese Vision, die Sie auch in Ihrem Buch zeichnen, in Wirklichkeit wird. Also von welchem Zeitraum reden wir da?
Also es hat sich jetzt ganz aktuell erst etwas verschoben, weil der Musk jetzt gesagt hat, bevor es zum Mars geht, will er erst diese Mondsiedlung bauen. Ja. Er hat als Grund angegeben, ja, dass es halt näher ist und was weiß ich, aber das sind alles keine überzeugenden Gründe, weil das weiß der natürlich schon immer. Ja. Sondern der eigentliche Hintergrund ist der, dass der neue NASA-Chef, der auch ein Freund ist von dem Musk, der heißt Isaacman, der hat im Januar eine Besprechung gemacht mit dem Blue Origin und SpaceX. Also Blue Origin ist das Raumfahrtunternehmen von dem Jeff Bezos und hat denen gesagt, ihr müsst jetzt hier mithelfen mit dem Mond, weil sonst machen die Chinesen das Rennen. Und das will er nicht und das will auch der Trump nicht, dass die Chinesen das, weil die Chinesen haben ganz klar erklärt, vor 2030 landen sie auf dem Mond. Ja. Dem Musk war das früher egal, ich finde auch zu Recht, weil er gesagt hat, wer jetzt als Zweiter auf dem Mond landet, ist jetzt nicht irgendwo kriegsentscheidend. Aber anscheinend sieht es der Trump und sehen es die USA anders im Moment, ja, und die NASA. Und deswegen hat er jetzt gesagt, er zieht jetzt erstmal die Mondmission vor, aber er sagt, Mars ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Er sagt, vielleicht so in 7 Jahren oder so, dass es dann also die erste Mission zum Mars kommt. Also die erste Mission, bis dann tatsächlich so eine Besiedlung anfängt. Ja, da werden dann sicherlich nochmal Jahrzehnte vergehen. Ja, aber der Musk hat sich schon vorgenommen, dass es zu seinen Lebzeiten noch passiert. Das ist ja auch begrenzt. Und er hat ja konkret geplant, er will 1000 Starships pro Jahr produzieren und zum Mars schicken. Und in jedem Starship sollen 100 Leute sein, die dann zum Mars kommen. So, also das ist tatsächlich Zukunftsmusik, irgendwas für die nächsten Jahrzehnte. Aber dass diese Siedlung auf dem Mond gebaut wird, da bin ich mir sicher, das wird innerhalb des nächsten Jahrzehnts schon geschehen, die Mondsiedlung. Und dann nochmal weiter kommen dann so Themen, die ich auch in meinem Buch behandle, wie die Marsbesiedlung oder auch Asteroid Mining, also dass man Bergbau auf Asteroiden dann betreibt.
Ja, also wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall, also mit diesem Buch machen Sie nichts verkehrt, Weltraumkapitalismus von Dr. Rainer Zietelmann. Also gerne bestellen, wir verlinken es nochmal unter dem Beitrag und ich bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank. Dankeschön.
Ich bin Michael Scholl, Geschäftsführer der Union Stiftung. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal und aktiviere hier die Glocke. Dann verpasst du kein Video mehr und bekommst exklusive Einblicke und Hintergründe zu aktuellen Themen direkt in deinen Feed. Schau dir hier das nächste Video an, das du garantiert nicht verpassen willst. Unsere Vorträge und Diskussionen findest du in einer Playlist, alles auf einen Blick, hier. Schreib uns deine Meinung hier unten in die Kommentare. Was ist dir im Gedächtnis geblieben? Wir freuen uns über dein Feedback und bis zum nächsten Mal bei der Union Stiftung.